Schönen guten Tag, Sebastian Fuchs. Hallo, wie geht's dir?
Buongiorno, Max Behlen. Super geht's mir, aber ich glaube, dir geht's besser.
Wieso behauptest du das?
Einfach anhand deines Aufenthaltsortes. Ich meine, ich gucke auch aufs Meer, aber bei mir sind es mittlerweile teilweise unter 10 Grad. Und Wasser ist auf jeden Fall auch eine Temperatur, wo man sich nicht mehr einfach so reinstürzt. Du bist woanders, das weiß ich auf jeden Fall, aus gut informierter Quelle.
Ja, da hast du recht. Ich bin wohl genau rechtzeitig aus Deutschland geflüchtet.
Ja.
Also da war der Temperatursturz direkt und ich bin jetzt auf Sardinien.
Nice.
Gerade jetzt für knapp 3 Wochen. Und hier ist es auf jeden Fall noch ganz nett, das kann ich bestätigen, aber ich will jetzt auch nicht den Neid irgendwie auslösen.
Also ich kann es ja für dich machen, weil es einfach so die beste Zeit ist in meinen Augen auf Sardinien, auf der Insel. Also diese fast nach der Saison, nach der offiziellen und dann da das Mittelmeer hat entspannte 25 Grad und das kann schon was auf jeden Fall. Du hast es gut getroffen, aber nur so in Deutschland jetzt heute auch strahlend blauer Himmel hier bei mir zumindest an über der Ostsee. Und nächste Woche werden es nochmal 25 Grad, Max. Das heißt,
Schlecht. Ja. Ja, das klingt doch gut. Dann lässt sich da noch ein bisschen Beachvolleyball zocken sogar auch. Also
auf jeden Fall.
Wir haben jetzt auch da im BCK immer gesagt, okay, September versuchen wir schon noch irgendwie draußen durchzuziehen, solange das Wetter irgendwie mitspielt.
Ja.
Das ging letztes Jahr so semi. Da ist es relativ schnell dann echt ungemütlich geworden. Aber wenn man da noch ein bisschen draußen bleiben kann, ist ja schön.
Man muss, das hatte ich auch nur beim Beachme e.V. habe ich es auch nur gehört, dass die letzten Kurse halt jetzt teilweise dann das Trainingsangebot mit Ballen nur noch eine Stunde sein kann, weil es so früh dunkel wird jetzt auch.
Ja, ne? Das ist krass, ja. Das haben wir auch ein bisschen unterschätzt tatsächlich, wie schnell das denn doch geht, dass es dann dunkel ist. Und jetzt im Sommer waren natürlich die Trainingszeiten immer auf recht spät angelegt.
Ja.
Aber ja, das ist auf jeden Fall der Fall, dass es früh dunkel wird. Das ist hier aber auch so.
Ja, stimmt.
Da sind wir hier ähnlich aufgestellt. Fuxi. Ja. Wir haben eine Beachvolleyball-Saison hinter uns.
Ja, das ist krass.
Was war da los? Wie schnell ging die eigentlich vorbei? Also aus meiner Perspektive war das echt eine ziemlich schnelle Rutsche. Und ich weiß nicht, wir sind jetzt so an einem Punkt, wo man vielleicht ein Fazit ziehen kann von allem. Da war halt einfach wahnsinnig viel los. Also ich habe natürlich dann auch viel erlebt, inklusive Paris, wo das einfach da als natürlich absolutes Highlight in der Mitte steht.
Ja.
Aber zwischendurch haben 8 GBT-Turniere stattgefunden, 2-mal Rock the Beach in Deutschland, Unmengen an Premium-Turnieren. Ich natürlich dann bei der Flens Beach Tour viel gewesen. Und ich, also dieses Jahr ist gefühlt das Jahr mit den allerwenigsten Skandale, ist ja auch zu viel gesagt, ne? Aber es wurde sich wenig, finde ich, irgendwie gestritten, unterhalten, außerhalb des Sports, des Beachvolleyballs. Also fällt dir da jetzt was ein? Nicht natürlich die Geschichte, neue Bälle vielleicht irgendwie. DVV hat einen neuen Vertrag. Aber das ist auch so das Einzige, was mir einfällt.
Genau, das hat ja sowohl in der Halle als auch im Sand natürlich für Diskussionen gesorgt. Sonst war da wenig los. Ne? Wir hatten natürlich auch viel Grund zur Freude. Unsere deutschen Top-Teams haben gut abgeschnitten. Wir hatten so irgendwie dieses Märchen von Laura, Luisa, lieben Lebensmittel, was da gut zu Ende gegangen ist irgendwie, dann mit der Qualifikation für die beiden für die Olympischen Spiele und alles, was sich da irgendwie so in dem Kontext bewegt hat, ist relativ ruhig geblieben, ne? Auch so, dass dann Borger, Ittlinger danach dann nicht mehr zusammenspielen und was da eigentlich so los ist. Also da, wurde, glaube ich, haben alle ganz gut irgendwie moderiert. Du warst natürlich viel, viel dichter dran dann nachher auch. Du hast bestimmt auch, man kennt es in Timmendorf, am Ende des Jahres ist da natürlich viel, viel Erzählstunde auch immer angesagt und viele Stories, die hochkommen dann von der Saison, viele Side-Facts, die man so erfährt und Spekulationen, was nächstes Jahr passiert und sowas. Aber nee, während der Saison fand ich es auch cool und war eine angenehme Saison, glaube ich. Aber so wie du sagst, habe ich glaube ich gar nicht mitgekriegt. Also.
Durchgeschlafen durch den Juni. Nee, da ist ja trotzdem so wahnsinnig viel passiert. Aber selbst jetzt, was man Timmendorf angeht, du sagst es, früher war das auch wirklich so, man hat so ein bisschen die Augen aufgemacht. Das hat Joni auch jetzt wieder viel, viel so angesprochen. Wer redet mit wem? Wer sitzt vielleicht mal zusammen im Maritim unten? Aber selbst das war irgendwie Nebensache. Also da war auch der Gossip nicht so hoch angesiedelt. Und irgendwie haben alle dann einfach nur ihr Ding gemacht, hatte ich das Gefühl, zum großen Teil. Also also runde Saison, muss man sagen. Also, guck mal, natürlich jetzt auch irgendwie langsam ein bisschen eingespielt auf der GBT. So, da sind große Stadien. Es wird auf einem Court gespielt, aber da haben wir uns ja schon hinlänglich drüber unterhalten. Irgendwie auch im letzten Jahr. Das hat sich ja eigentlich nichts verändert zum letzten Jahr auf den Turnieren. Und sonst fand ich das echt eine gelungene Beachvolleyball-Saison. Also, was soll man sagen? Wir können natürlich nachher nochmal so ein bisschen drauf schauen, okay, wie geht's denn eigentlich weiter, gerade mit den Teams? Natürlich sind einige auseinander, gerade bei unseren internationalen Teams, durch die Karriere enden irgendwie, ja, das spielt da natürlich mit rein. Aber vielleicht schauen wir uns erstmal einfach das Highlight, weil es jetzt auch so lange her ist schon, aber einfach mal auf Timmendorf, auch sportlich gesehen, haben wir gut zwei Perspektiven. Ich war vor Ort, du warst nicht vor Ort, hast das Ganze irgendwie von außen verfolgt. Was war dein Eindruck so insgesamt?
Boah, also insgesamt fand ich schon wieder schön zu sehen, wie so dieses Wochenende da über die Bühne geht. Ist auch immer super aufregend. Es war irgendwie krass zu sehen, dass wer sich da wieder nachher noch qualifiziert. Das hat ja auch so die eigenen Stories geschrieben, ne? Also zum Beispiel Larissa und Nina, also Klassen Interviews, die irgendwie ohne Hauptfeld bei der GBT da relativ entspannt dann dabei sind, irgendwie an 14 oder 13 sogar oder so. Also, und dann auch einfach mit ihrem einen Sieg dann sozusagen rechtfertigen, dass sie dann dort vor Ort sind. Ich habe es danach dann nur so in meinem Kopf, und auch Larry hat es geschrieben, okay, das wichtigste Spiel der Saison so an und für sich gewonnen, so, ne, dieses Loser Runde 1 in Timmendorf, da willst du auf jeden Fall richtig ungern verlieren. Und wenn du das Ding gewinnst, dann hat die Saison auch so einen ganz anderen Geschmack irgendwie. So, das ist dann was, du hast dann noch dieses eine Spiel mehr. Und das hört sich erstmal so, okay, ein Spiel mehr oder weniger in der Saison, aber an diesem Wochenende ist ein Spiel mehr dann schon irgendwie die Welt. Das fand ich eine coole Story. Dann natürlich super ärgerlich, dass wir dass dann noch so viel Verletzungspech bei den Herren dann irgendwie war, Paul Henning sich dann noch irgendwie den Fuß zerschießt im letzten Training, und natürlich, dass Sven Winter sich da auch richtig richtig schwer verletzt bei der Europameisterschaft irgendwie Lukas, dann direkt im ersten Lukas Fretschneider verletzt beim ersten Spiel der Europameisterschaft, ist natürlich richtig bitter. Da auf jeden Fall gute Besserung, und das war irgendwie so sinnbildlich auch irgendwie für die Saison bei denen. Und das und solche Storylines, die finden dann da irgendwie so das Ende, so, ne? In der Saison irgendwie, dass er da auch mit einfach echt so diese Schicksale oder wo die Spieler und Spielerinnen dann durchgegangen sind das ganze Jahr, das irgendwie tritt da immer so alles zutage, und das hat man schon gemerkt. So. Und ich finde, also ich finde es geil, dass dieser Hype um die Sidecourts real ist, das, was wir eigentlich auch schon immer so seit 2-3 Jahren gesagt haben, das ist wirklich in Timmendorf, so, du brauchst du brauchst dir für Donnerstag, Freitag kein Ticket zu holen für Stadion. Natürlich holt euch die Tickets, wenn ihr da Bock drauf habt, aber die geilste Action passiert auf dem Sidecourt an den Tagen, und das ist richtig nice. Ich finde es cool zu sehen, dass sich Fanlager gebildet haben, das ist ja auch was, auch in einer neuen Dimension, ne? Es war immer schon so, dass da die Ponys irgendwie ihren Fanclub mit hatten, der da richtig Alarm gemacht hat, und dass ihr da auch immer, oder dass auch immer aus Kiel eine große Fraktion da war, die dann supportet hat und sowas, aber so wie es dieses Jahr dann war, dass da wirklich hier, ich habe die Jungs und Mädels noch nie getroffen, Fraktion Bräune irgendwie am Start war, da richtig fette Banners gemacht hat, dass da ihr mit dem BCK mit eurem Piratenschiff, so kam es mir immer rüber, dass ihr da die Bucht gekapert habt und da am Start wart, dass da Larry und Nina mit einem großen Beach-Me-Fanclub am Start waren, dass da die Ultras und sowas am Start waren. Also das ist irgendwie total geile Stories, und irgendwie cool zu sehen, dass dieses Live-Event dann auch so funktioniert und auch dann andere Dimensionen annimmt. Das ist irgendwie mega, mega cool.
Ja, du sagst es ja, also es war ja früher schon ähnlich, aber da ist es nie so richtig übergeschwappt. Also da kam es eben gerade, wie du sagst, dieser Ponywalz-Fanclub hat das irgendwie so ein bisschen begründet, aber auch die Wölfe hatten da schon immer auch irgendwie Schilder dabei und so. Ich glaube, einerseits kriegt man es natürlich jetzt auch mehr mit durch diese Medialisierung, Ja. Also du kriegst es einfach viel mehr mit, dass es überhaupt passiert. Und die Leute haben halt viel mehr Bock, da groß aufzufahren. Auch wiederum, weil es so, weil du dann halt da irgendwo auftauchst und
ja. Teil des Ganzen bist, so, ja.
Teil bist und dann aber auch quasi abgefeiert wirst über Social Media oder die Stream-Kameras. Ja. Und dann halt immer weiter machst. Also früher gab es da auch schon große Gruppen, die irgendwelche Banner dabei hatten. Aber dass es dann also auf die Spitze getrieben wird, das ist natürlich neu. Und dass du das halt dann auch so einfach erlebst, wenn du nicht dabei bist, ist auch neu. Ja. Das ist natürlich einfach eine positive Entwicklung.
Ich weiß, das erste Mal, als ich so ein richtiges Banner gesehen habe, das war damals für mich, das war richtig geil, das war nach meiner Schulterverletzung, da hatte Martin Gräfe, der hatte da so ein fettes Banner, gute Besserung, Fuxi hatte das da echt so dick platziert, das war nice, das hatte mir damals auch super viel bedeutet, das ist einfach total schön. Und diese Fan-Zusammenschlüsse, die gab es auch früher schon, ich glaube, die Namen, die kennt man dann heute nicht mehr, aber da war dann Hella Juri zum Beispiel, die hatten immer, da gab es so Leute, die sind immer mit so grünen Hüten rumgelaufen und sowas und auch den ganzen Tag auf der Tribüne und diese Stories, dass man irgendwie den ganzen Tag auf der Tribüne im Timmendorf verbracht hat, weil man, wenn man weggegangen ist, hat man keinen Platz mehr gehabt und sowas, die Stories gibt's, ne, und es gab da auch immer so diese Zusammenschlüsse und dieses Highlight, dieses Feiern, dieses Events und sowas, aber ja, irgendwie so organisiert und so, so, ja, wie es jetzt dieses Jahr war, war es irgendwie ein stimmiges Bild von einer Veranstaltung. Und ich war die Woche danach in Sierksdorf bei einem Camp als Coach mit am Start. Und da kam dann halt auch jemand mit dazu, der direkt von Timmendorf angereist war, der dieses ganze Wochenende mitgenommen hat und war halt auch nur total geflasht und meinte so, oh, mega geil. Und hier, meine ganzen Plakate konnte ich gar nicht alle mehr mitnehmen und sowas. Und der hat einfach richtig gefühlt, so. Und das ist, ja, schon schön zu sehen, wie diese Identifikation mit der Sportart da dann größer wird in einem bestimmten Bereich und die Leute bereit sind dafür, ja, sich Urlaub einzureichen. Der Typ meinte nämlich auch nur so, ja, Alter, ich wollte jetzt schon für nächstes Jahr Timmendorf das Wochenende blocken und hier direkt Ferienwohnung wieder klar machen, dass das noch relativ günstig ist, dass man das so plant. Und dann meinten immer alle meine Freunde so, nee, und lass nochmal warten und so. Und er dachte so, Alter, wenn da ein Highlight im Jahr ist, dann plane ich doch alles andere darum und nicht gucken, ob ich das Highlight damit reinbekomme. So, ne, ja, das Hammer. Ist irgendwie schon cool und schönes Zeichen.
Ja, und so also, wie ich das jetzt verstanden habe, ist auch für nächstes Jahr auf jeden Fall schon mal Timmendorf geritzt.
Das Datum ist auch schon da. Das ist das erste volle Wochenende im September, meine ich.
Ja, also so wie es eigentlich immer ist. Also jetzt gut, es war jetzt kein volles Wochenende diesmal, aber sage ich immer das erste September-Wochenende.
Ja.
Und dann kann man sich da schon mal was zurecht buchen, denke ich. Wir holen schon mal unsere Bootsflotte, wird zusammengestellt. Man muss ja auch noch ein bisschen einen draufsetzen nächstes Jahr.
Ja.
So sieht's aus. Und natürlich auch einfach cool, dass sie da den Umgang, also dass sie da so relativ frei sind, was man da denn machen darf und was man mitbringen darf. Und dann, ja, die Pyrotechnik, die würdest du wahrscheinlich in vielen anderen Stadien nicht mitbringen dürfen. Ist jetzt auch nicht so mein absolutes Favorite, aber kommt natürlich auch gut an und macht coole Bilder einfach.
Ja, total.
Dass hier, man das da auch machen kann.
Nur zu den Daten, 3.4. bis 7. September ist das nächstes Jahr.
Ja.
Also 3. bis 7. September 2025.
Tragt es euch ein. Ja. Tragt es euch ein, da sehen wir die ganzen Top-Teams wieder spielen. Möchtest du über die Damen- oder die Herrenkonkurrenz als erstes sprechen?
Ich muss sagen, dass ich die Damenkonkurrenz auf jeden Fall interessanter fand dieses Jahr. Also kann man mit den Herren
also gut insgesamt anfangen. Weiß ich nicht. Also ja, natürlich das Finale. Kann man sagen. Und auch einfach der Sonntag vielleicht, aber ja gut, ja, dass Elas Wickler da an Top rausgehen, okay. Aber wir können gerne mit den Herren anfangen. Also da, du sagst es, es war vorher klar, es gibt kein Team, was Elas Wickler irgendwie das Wasser erreichen kann, so hätte man es vorher vermutet. Dass dann Kubo Wegner die einzigen sind, die einen Satz gegen die gewinnen, ist hätte man jetzt auch nicht gedacht vorher, aber war einfach auch dann so ein überragendes Spiel von den beiden und ein bisschen wackeliger Satz von Clemens. Aber natürlich am Ende sind das jetzt gerade in der Form, wie sie sind, das allerbeste Team und wahrscheinlich dann auch einfach die beiden besten Beachvolleyballer Deutschlands momentan. Und das kommt nicht von ungefähr und das haben sie sich hart erarbeitet und da kommt einfach niemand ansatzweise ran. Also auch wenn man da mal so einen Satz gewinnt oder so, es gab keine zwei Meinungen, dass sie das irgendwie schaffen da am Ende, wenn sie durchhalten, da am Ende auf dem Podium ganz oben zu stehen.
Ja. Ja, schön, dass es für Nils gereicht hat, ne, mit dem Fuß. Also war ja einfach auch diese hohe Belastung der Wochen vorher zu sehen, dass da sozusagen mit Olympia, mit EM, mit dem Elite 16 in Hamburg da wirklich geballt irgendwie zum Zeitpunkt Höhepunkte oder einen Höhepunkt den anderen jagt und dass man da dann irgendwann, dass der Körper irgendwann nochmal streikt und man einen blöden Tritt macht und sich da vertritt. War schön, dass er durchgehalten hat und dass er da so performen konnte.
Absolut.
Dass sie sich dann doch nochmal mit Gold belohnen konnten.
Ja, dann natürlich eher interessant, was so dahinter passiert ist. Also vielleicht erstmal so, vielleicht so zur, das klingt jetzt hart, aber zu der Enttäuschung des Wochenendes, aber die waren sicherlich auch selber enttäuscht. Da will ich jetzt vor allem Manu und Yannick, also Harms,
ja,
mal nennen und auch Held Nissen, die sich da was ganz anderes vorgestellt haben. Und auch wirklich, ich habe da die Spiele jeweils gesehen am Sidecourt. Das war immer ganz zufällig so vor Unionate oder so. Das war auch keine gute Leistung einfach. Also die haben da, aus welchen Gründen auch immer, haben sie da ihre schwächste Saisonleistung gespielt.
Mhm.
Und das ist natürlich schade. Und da hatte man sich eigentlich mehr ausgerechnet. So, da denkt man so, okay, eigentlich eher irgendwie Kaminski-Kulza vielleicht nach hinten reingetippt. Und dann, okay, dass einer dann nochmal, also Wolf immer noch kein Spiel gewonnen in diesem Jahr auf dem Niveau, und dass Ole und Martin, also Kaufer Schwammern da, dann kein Spiel holen, obwohl die natürlich einen krassen Unterhaltungsfaktor hatten, mal wieder, was ja einfach auch ihr Ding ist. Das war voll cool, dass sie dabei waren, kann man glaube ich so sagen, aber Harms und Held Nissen waren dann doch schon ein bisschen überraschend, finde ich.
Ja. Aber es sind immer wieder solche Teams. Ich weiß, dass die Ponys auch lange gekämpft haben, bis sie da, bis sie da mal einen guten Rhythmus gefunden haben und wirklich konkurrenzfähig vom ersten Spiel an waren, weil dann das erste Spiel, genau, gerade wenn du irgendwo in der Mitte gesetzt bist, ist auf jeden Fall schon immer direkt etwas, wo du dich lang machen musst. Und auch die anderen Spiele, wenn du weiter hinten gesetzt bist, du spürst einfach diesen Druck der Favoritenrolle, den spürst du schon da. Und du spürst auch den Druck, wenn du das erste Spiel gewonnen hast und du spielst ein Double-Out beim Saisonhöhepunkt und du willst dann halt nicht 1-2 gehen. Und das ist ganz anderen Leuten schon passiert. Auch Leuten, die international erfahren waren und da dann wirklich eine schlechte Performance abgeliefert haben. Und das ist immer wieder spannend zu beobachten, was das dann doch auch mental ausmacht da.
Ja. Und dann geht's weiter mit, die waren auch enttäuscht, sagen wir mal so. Also sowohl Sagstetter, als auch Reinhard Sievers. Ja gut, die anderen beiden Neunten sind Kaminski-Kulza, Pimula Ricci, die sind, glaube ich, ganz zufrieden damit, dass sie ein Spiel gewonnen haben. Haben da auch gerade Thilo und Ricci im ersten Spiel echt richtig gut losgelegt. Also das hat gut gefallen, was da so passiert ist.
Mhm.
Auch den Win, den sie dann geholt haben. Aber Milan und Jonas waren natürlich nicht zufrieden und die Sagstetters haben ja das ganze Jahr ein bisschen ihre Form gesucht. Das ist jetzt nicht bestätigt, aber man munkelt, dass sie jetzt auch aus Witten wieder abhauen, weil es nicht matcht. Oder sie andere Pläne verfolgen, aber das hat jetzt ja auch, also wer weiß, was sie für einen Plan verfolgt haben, aber in diesem Jahr auf jeden Fall noch nicht unbedingt Früchte getragen, was auch immer dort gearbeitet wurde.
Ja, ich fand es auch krass, das ist gut, hast du jetzt angesprochen, Reinhard Sievers, ne? Also das direkte Duell mit Joni und Nate, so BCK mäßig, nee, also doch,
BCK, ne? Das war das Loser 9 Spiel.
Genau, und wo man ja auch einfach sagen muss, so Joni und Nate sind allen Ehren, geile Zocker. Man hat auch gesehen, was die noch am Ball können, auch wenn ich Joni da im oberen Zuspiel immer noch sehe. Das ist einfach schön zuzuschauen, was Nate da hinten in der Abwehr dann auch weggreift. Und man sieht, dass bei Joni langsam die Athletik fehlt, um da vorne im Block den Unterschied zu machen, so, ne? Das ist, glaube ich, offensichtlich. Er spielt halt seinen Stiefel einfach super solide noch.
Es gab beides, ne? Es gab Spiele mit exakt 0 Blocks gegen Kubo Wegner zum Beispiel, und es gab ein Spiel mit 10 Blocks. Also ja, die Athletik fehlt da und das hat man eigentlich jetzt die letzten 2 Jahre so gesehen.
Ja.
Aber jetzt in Timmendorf war da teilweise nochmal ein ganz anderer Modus, den die beiden angeschaltet haben.
Genau, es ging mir nur um die Athletik jetzt in dem Moment. Also es ging mir jetzt nicht darum, dass Joni trotzdem einfach aufgrund der Erfahrung, die er gesammelt hat, der hat Olympia gespielt, der hat Medaillen auf der World Tour gewonnen, dass der auch weiß, wie man einen Block stellt, eine Schlag- oder eine Anlaufrichtung von einem Angreifer liest und da dann das Ding zumacht oder die Anlaufrichtung zumacht und dann, dass er damit auch erfolgreich sein kann. Das wollte ich damit gar nicht sagen, sondern einfach nur, dass man sieht, dieses Gap zwischen Athletik und Erfahrung, dass das halt immer größer wird. Das heißt nicht, dass man nicht mehr erfolgreich spielen kann, aber das sieht man, ne? Wenn du dann Milan daneben siehst und der so von dem, wie es immer so Trainer und Trainerin sagen, da darfst du nicht reinschlagen in den Block, weil er einfach eine Etage höher ist. Das sieht man ja dann auf den Bildern und dann passiert es halt trotzdem. Und das ist dann auch wieder so Mind-Game, wo du dann halt dann irgendwann reinläufst. Aber Joni und Nate, und dass die das Spiel gewinnen, fand ich zum Beispiel krass, hat mich sehr gefreut. Also ich freue mich immer, wenn solche Teams dann noch weit kommen und den Jungen immer noch zeigen, dass es halt Beachvolleyball auch über die Erfahrung funktioniert.
Ja, das war auf jeden Fall, klar, da kommen wir auch vielleicht, oder können wir gleich noch zu kommen, aber erstmal zu Milan und Jonas, die waren da auch ein bisschen enttäuscht. Gegen wen haben sie denn das Spiel verloren, das sie in die Loser-Runde gebracht hat? Gegen A. Henrichs. Mhm. Das war, also A. Henrichs natürlich, hatten wir vorher auch schon gesagt, da kann es auch weit gehen, so, die beiden Jungs sind einfach nur geil, also das macht cool. Super Spaß, denen zuzugucken. Die spielen einfach auch einen ganz anderen Beachvolleyball als alle anderen, mit einem einfach bocksoliden Side-Out und dann sind die ja nicht das klassische Block-Feldabwehr-Team, aber sind einfach überall dran und da muss man auch sagen, das macht die einfach aus, dass die Wettkämpfer sind vor dem Herrn, die beiden. Also egal, was vorher war, das ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass die jetzt nicht absolut professionell irgendwo arbeiten. Aber sobald die irgendwo in ein Training reingehen oder in ein Spiel reingehen, sind die einfach angefixt und wollen da das Bestmögliche draus machen und zwar nochmal eine Spur mehr als alle anderen. Und können das auch, wenn sie vielleicht am Abend vorher noch 3 Bier getrunken haben. Und das ist denen ganz egal, sondern da wird dann einfach alles auf dem Feld gelassen. Und das hat man jetzt wieder total gesehen. Und das Spiel gegen Milan und Jonas war auch ein Nailbiter. Und da haben sie einfach dann die Nerven behalten irgendwie hinten raus. Und das war mega ärgerlich für Milan und Jonas, weil, also Satzergebnisse 26, 24, 23, 21. Und hinten raus dann wirklich irgendwie einfach nicht geschafft, dieses Break zu kriegen und dann immer umgedreht, okay, erster Satzball für die anderen direkt gemacht, irgendwie so.
Ja.
Also auf jeden Fall kann das auch genauso gut anders rausgehen und dann, wer weiß, wie weit es dann für Milan und Jonas geht. Joni Nates lagen denen jetzt da einfach auch nicht so gut. Joni Nates hatten auch eine gute Vorbereitung irgendwie gemacht dafür oder haben sich da den richtigen Matchplan gemacht. Mhm. Aber auch da ja einfach das Ganze knapp nach Hause gesegelt, ne? Also war jetzt nicht so, dass sie da drüber gefahren sind.
Ja.
Und da muss man dazu sagen, wir hatten halt, hast ja gesagt, beides BCK-Teams, wir hatten uns da rausgehalten, also haben sonst die Spiele immer vorbereitet, mal mehr, mal weniger ausgiebig, aber da mussten die das dann selber regeln, was den Input angeht von außen, das, weil wir einfach Milan beziehungsweise dann Joni und Nates zu gut kennen als Trainer, so, das ist dieses klassische Trainingsgruppenduell. Und da haben sie es einfach tatsächlich über die Erfahrung gemacht.
Ja.
Hat gut gefallen.
Ja, auch schön zu sehen, Emotionen da drin und sowas dann auch gerade bei Joni und Nates, das hat schon Spaß gemacht, das war...
Ja, Hammer. War also cool. Wie die auch sich gefreut haben, dass es dann mal funktioniert.
Ja.
Und ich glaube, ich weiß nicht, wie Nates es geschafft hat, aber der hatte dann großen Anteil daran, Joni irgendwie zu kitzeln, dass der nochmal so richtig Bock hatte und zu Bällen hingelaufen ist, die er über die Saison vielleicht dann doch eher mal weggelassen hat. Und es war wirklich, also wir standen auf dem Warm-Up-Court am Anfang und dann hat Joni schon so Witze gemacht, ja, schnell nach Hause wäre ja auch schön, so ungefähr. Mhm. Also letztes Jahr war es auch, da haben wir, glaube ich, ein Spiel gewonnen dann. Und da war das halbwegs zufriedenstellend auch irgendwie. Und dann meinte Nates, ja, nee, also ich würde mich schon freuen, auch mal am Sonntag nochmal hier zu spielen. Will ich schon. Und Joni so, oh, ach so, ja, gut. Und hat das dann irgendwie scheinbar auch sich so ein bisschen mitgenommen als Ziel.
Ja, nice.
Und das hat sich durchgetragen über 7 Spiele. Und am Sonntag dann doch das ein oder andere Korn gefehlt hat. Also das hat man schon beim Aufwärmen gemerkt, dass da nicht mehr viel drin war.
Schritte wurden größer und.
Ja, wirklich. Also wir haben da angefangen vor dem Halbfinale und dann hieß es, ey, lass uns bitte aufhören jetzt hier. Ja. Ich sammle nur schlechte Kontakte. Und dann, ja. Also das hat man dann auch im Spiel vielleicht gesehen.
Ja, das war dann, genau. Wie du sagst, da hat man ganz deutlich gesehen, Körner fehlen für so ein Turnier über 3-4 Tage. Das ist dann einfach, fehlt dann die Fitness.
Durch die Loser-Runde. Ja. Und dann sonst enttäuschend, kann man glaube ich auch wieder sagen, die Leistung von Momme, Lorenz, gerade im Sideout, war überhaupt nicht zufrieden. Also die haben sich ja dann doch noch auch irgendwie auf dem 7. Platz gespielt, indem sie wieder reingekommen sind, aber Erik musste dann doch schon teilweise einen ziemlich großen Rucksack aufsetzen. Mhm. Und Momme hat ja eigentlich das ganze Jahr über ein überragendes Sideout gespielt, ne? Also hat da das Feld vermessen, hat seine langen Schläge einfach gemacht aus seiner Höhe. Und es hat irgendwie an dem Wochenende gar nicht geklappt. Was dann dazu geführt hat, dass sie sehr deutlich gegen Max Just und Robin Sova verloren haben. Und dann halt da den 7. Platz. Haben sie sich auch anders ausgerechnet. Du weißt es, Erik hat bei deutschen Meisterschaften auch nochmal einen anderen Fokus.
Hat er, ja.
Hat er irgendwie immer richtig Bock drauf.
Ja.
Was auch schon zu 2 Vizetiteln geführt hat. Und hat dann auch nochmal da, also wirklich den Karren nochmal rausgezogen, aber da war dann tatsächlich Schluss in dem Spiel.
Erik finde ich auch krass, wie der sich so in den letzten 3-4 Jahren gemacht hat. Das ist ja schon auch eine Maschine, wenn man den so anschaut.
Ja.
Also auf jeden Fall da irgendwie für sich einen Weg gefunden, den Körper zusammenzuhalten und gesund zu sein. So sieht es zumindest aus. Ich weiß nicht, ob der große Probleme hat. Wir haben keinen Kontakt, aber immer schön zu sehen, den zocken zu sehen. Ich muss sagen, dass ich den diese Awards und sowas, ne? Also diese Awardshow im Vorfeld finde ich geil erstmal, dass es so gemacht wird. Ich glaube, die Rückmeldung war auch, dass es die Spieler und Spielerinnen besser annehmen und dass es irgendwie cool ist, da dieses Gathering da zusammenzukommen und dann die Saison irgendwie zu feiern. Dass ich den bester Zuspieler noch nicht ganz verstanden habe.
Bei Erik?
Für Erik. Aber ja, dafür habe ich auch einfach zu wenig gesehen.
Ja, ich habe es gar nicht mitbekommen, dass er den bekommen hat. Ja. Tatsächlich. Aber man muss ja, dass es die Awards gibt, finde ich auch richtig geil. Und dass sie quasi so zelebriert werden einmal. Ich hatte es so mitbekommen, dass auch die Spieler, also es gibt halt klare Tendenzen, in dem sowohl die Jury als auch die das Publikum, es werden halt Storylines gebaut. Das ist ja der also das Brot, wie sagt man das? Keine Ahnung. Was Spontent ausmacht, dass sie Storylines um Spielerinnen und Spieler bauen, so, dass die und die das ganze Jahr überlaufen. Und Erik ist da ganz klar mit vorne dabei, wenn das heißt, dass da irgendwie um den so ein bisschen eine Legende gesponnen wird. Ne? Also das ist der MVP vom letzten Jahr und das wird einfach dann breit getreten. Und das führt halt manchmal dazu, dass da so ein bisschen das Bild sich verzerrt. Also das kann ich einmal erzählen, dass bei uns da in der Gruppe sind natürlich auch einige, die nicht jetzt unbedingt aus dem Beachvolleyball-Kontext kommen, die kommen aber aus Kiel, sind mit den anderen Leuten befreundet so und einer von denen guckt eben dann auch gerne gerade die Spiele von Milan, weil er eben mit dem ganz gut ist und dem fällt halt auf, was uns jetzt vielleicht gar nicht so auffällt, dass wenn Milan dann, sagen wir mal, gegen Erik spielt, dass über die ganz, ganz anders geredet wird. Also dass Erik, alles was Erik macht, ist halt Gold, egal, also das ist halt einfach dann absolut krass und bei Milan ist es ja okay, da ist er wieder ausgerutscht. Also hat der da häufiger erzählt, dass ihm das, dass er den Ton ausmacht beim Stream, weil das so eine ganz klare Diskrepanz ist und ich glaube, dass da halt einzelne Spieler so durchgehypt werden, führt auch immer dazu, dass am Ende eine Person mit ganz vielen Awards nach Hause geht, weil die halt in dem Jahr irgendwie so einen Push bekommen hat und auch immer gerechtfertigt in der Regel, weil die auch einfach, also dieses Jahr war es vielleicht Kim, die da ein bisschen mehr Awards mit nach Hause genommen hat, die spielen ja dann auch dementsprechend. Aber es gibt auch Leute, die vielleicht ähnlich spielen, aber wo man es gar nicht mitbekommt, weil das halt nicht so aufgebauscht wird.
Genau, also
das dazu.
Genau, also das ist klar, das ist nicht immer eine ganz ganz objektive Meinung dann ist. Aber genau das hatte mich da einfach, den Rest habe ich auch gar nicht so verfolgt, muss ich sagen, nur weil es dann immer wieder im Stream auch kam. Sobald Erik da zum Sprung zu Spiel angesetzt hat und alle ausgerastet sind, hier besser Zuspieler der Saison, dann dachte ich mir so,
ja gut. Fandst du anders damals oder was?
Ich fahre mit der Zuspielqualität.
Da musstest du zuspielen, ne?
Ich musste mich nicht beschweren. Ja, mal so, ne? Manchmal haben die Leute auch auf meine Unfähigkeit im Zuspiel gesetzt, aber die Pässe sind schon immer wo man sie auch angreifen kann. So ist es nicht. Aber es gibt jetzt, glaube ich, gerade was es technisch angeht und sowas, gibt es, glaube ich, ein paar Leute, die das da doch aus einem anderen Regal kommen. So. Also Erik ist Erik hat einen geilen Balltouch, Erik hat super Ballgefühl und so weiter, aber ja, nur weil da mal jemand einen Sprung zu spielen macht, heißt nicht, dass er gut zuspielen kann.
Okay. Dann Erdmann Semeljak gewinnen gegen Kubo Wegner, die auch einfach ein gutes, solides Turnier gespielt haben, die eine andere Storyline aufgebaut haben. Vielleicht, ich weiß nicht, wie doll man das zu Hause mitbekommen hat, dass halt die ganze Zeit irgendwie Kubo Wegner gesungen wurde auf den Tribünen und den Partys, weil das einfach eingängig war. Das war eigentlich ganz lustig. Ich weiß nicht, ob es denn sein muss, wenn Laura gerade verabschiedet wird, dass dann irgendwie Kubo Wegner dann auch noch kommen muss. Das fand ich manchmal ein bisschen drüber, aber ansonsten war das eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und die beiden Jungs haben auch auf jeden Fall am Samstag ganz gut auf der Party performt, muss man sagen. Also gute Teamleistung.
Glaube ich gerne.
Am Samstagabend auch losgelegt. Und dann wir haben über A. Henrichs eben schon gesprochen. Ja, die sahen dann im Viertelfinale erstaunlich alt aus gegen Just Sova, die mir richtig gut gefallen haben, das ganze Wochenende über.
Haben auch eine geile Saison gespielt, Just Sova, muss man auch mal sagen.
Absolut, absolut geil. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass man das Gefühl hat, die beiden haben Spaß zusammen. Ja. Das bestätigt sich jetzt auch so. Ich saß da einmal in der Lobby, irgendwie habe irgendwas gescoutet und dann kam Thilo Rietschel dazu, der saß dann bei mir und der wohnt mit Max Just zusammen jetzt gerade. Und dann kamen halt Max und Robin, die auch gleich zur Besprechung sollten und dann haben die erstmal ihre Handys rausgeholt und haben eine Doppelkopf-App, die aber überhaupt nicht funktioniert, wenn man die so lokal verbinden will. Da musst du sich so zehnmal in so ein Online-Spiel reinwählen, damit du zu dritt da reinkommst, also gleichzeitig. Und das haben sie aber mit einer jugendlichen Freude, die da Spaß dran, da irgendwie das jetzt zusammen zu zocken. Und zwar so 3 Minuten, bis Helke kam zur Besprechung. Also so, jetzt eine schaffen, komm. Und das wirkte einfach so, als wären die einfach, hätten die ihren Spaß zusammen. Das fand ich ganz cool.
Ja, da hatte ich nur gesehen, dass Robin Sova sich ja auch dieser Appreciation-Post nach Timmendorf, geile Saison, bla, aber dass er auch noch nicht so richtig weiß, wohin, wie es bei ihm so weiterläuft.
Ich habe gehört, Robin geht's nach Berlin. Ist er schon in Berlin? Also es geht auf jeden Fall nach Berlin.
Mhm.
Bei Chenoa munkelt man, dass sowohl Chenoa als auch Anna, Lena nicht mehr dabei sind in Hamburg. Und dann, Chenoa und Robin sind ja zusammen,
ja,
dass sie dann eventuell auch nach Berlin geht. Das ist jetzt das einfach der Schluss daraus. Das ist absolute Spekulation. Aber was denn beachvolleyballerisch da noch, ob da noch was kommt, ob er noch mal Lust hat, das sich selber aufzubauen oder nicht, ist, glaube ich, noch selbst bei ihm noch nicht klar. Also in seinem eigenen Kopf noch nicht klar.
Ich meine, der hat ja auch internationale Punkte gesammelt, so zumindest, dass man irgendwie nächstes Jahr mal versuchen könnte, Qualis zu spielen und sowas, ne?
Ja, und mit Justi ist es auch einfach ja absolut geiles Team. Also da wäre schon einiges drin. Also nach wie vor, irgendwann mit den Voraussetzungen, die Robin hat, kann es ja jederzeit Klick machen, dass da auch die größeren Erfolge kommen. Also und so eine Bronzemedaille beim Deutschen Meisterschaften ist ja schon mal ein Anfang.
Auf jeden Fall.
Ja, und dann haben wir Kirchner Winter. Muss man einfach sagen, Riesenprops an Dani Kirchner, dass der einfach der Söldner der Saison, aber dass er von, okay, wir sind ein sympathisches Team, was irgendwie strebt auf die deutsche Tour, zu ich bin der Go-To-Guy und kann mit allen richtig, also aus den Top 3 Deutschlands, kann ich mit jedem einfach hier antreten, Turniere gewinnen und richtig krassen Beachvolleyball spielen und einfach das Sideout da raushauen mit, weiß nicht, wir haben die dann auch gescoutet, mit eigentlich mit nur 3-4 Schlägen. Dani haut gerne Linie, muss man dazu sagen. Aber das war es auch mittlerweile die ganze deutsche Tour und trotzdem verteidigt es keiner. also einfach krass, was Dani da gemacht hat dieses Jahr. Unfassbar.
Ja, voll cool.
Also, und dann hat es halt nicht gereicht für die Erdmanns und Semeljaks. Aber das kippte auch hin und her, dieses Spiel.
Das hat mich auch stark gewundert, muss ich sagen, dass das so gut ausgegangen ist.
Ja, es waren am Ende irgendwie zwei, drei Bälle im Tiebreak. Mhm. Also da war dann doch der Zugriff von Block und Abwehr da und Dani hatte die ganze Zeit wohl kein gutes Gefühl in dem Spiel.
Okay.
Und nie so richtig reingefunden. Aber ja, das hat es die ganze Zeit gehabt, dass die Überraschung von Erdmann Semeljak. Aber die waren einfach gut drauf, scheinbar.
Ja, war nice.
Und dann haben wir natürlich den Sonntag mit einem, also wer nochmal ein gutes Beachvolleyballspiel sich angucken will, der guckt nochmal das Halbfinale Hus der Wüst gegen Just Sova. Absolut geil. Also hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Das Ding, das war wirklich Hammer. Und am Ende halt das bessere Ende für Philipp und Louis. Auch Hammer. Die beiden, über die haben wir auch schon gesprochen, dass irgendwie die noch nicht so richtig also zusammen angekommen sind und nicht die Leistungen gezeigt haben, die man erwartet hätte.
Mhm.
Und jetzt war sie da, würde ich sagen. Also das war einfach ein geiles Turnier von den beiden.
Und das, haben viel richtig gemacht in dem Wochenende.
Ja, bis aufs Finale haben die einfach richtig, richtig performt.
Ja.
Also es war richtig, richtig geil anzusehen.
Ja, ich fand's auch cool. Zugriff im Block war irgendwie da in vielen Situationen, hat das Feld da richtig klein gemacht, gut im Timing gewesen. Also der hat einfach echt lange Arme, ne, der Kollege.
Ja, und ist groß
und springt groß hoch. Und springt hoch, ja, ja.
Schon, ganz gute Voraussetzung, Philipp.
Schon für einen Blocker auf jeden Fall.
Ja, Hammer.
Nice.
Und sonst so für die Zukunft, ich hatte jetzt gehört, dass Nils Ehlers und Clemens Wickler weitermachen. Ich glaube, das haben sie auch irgendwo offiziell kommuniziert, ne?
Das hatte ich auch gehört, ja.
Ich weiß nicht, ob es irgendwo schon offen steht, aber so heißt es. Und dann geht man ja auch davon aus, dass es vielleicht etwas, was vielleicht ein vierjähriges Ding werden könnte. Mhm. Aber die machen auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen weiter.
Ja, ist ja total cool. Also muss man auch sagen, das geht ja auch noch bei den beiden. Ich meine, wir haben dieses Jahr wir haben dieses Jahr eine Legende in den Ruhestand geschickt, der einfach die letzten 6 Olympische Spiele mitgemacht hat. Pablo Herrera, von dem her.
Da geht was, ne?
Da geht was. Richtung 40. Wenn man Bock drauf hat.
Ja. Apropos in den Ruhestand geschickt. Wir gehen zu den Damen. es war ein emotionales Wochenende.
Total. Kann
man sagen. Da sind Tränen geflossen. Mehrfach. Es wurde auch mehrfach irgendwie verabschiedet die ganze Zeit. Also, Ira Walkenhorst, Isabel Schneider, Laura Ludwig sind von dannen gezogen.
Ja.
Haben da sich verabschieden lassen und da, also gebührenden Ehren auf jeden Fall. Das war ein ordentlicher Rahmen. Haben dann immer auch, also es gab verschiedene, also von denen auch organisierte Feiern irgendwie oder von Maria, dann hier Kiras Frau, die Feier am Strand noch von denen. Es gab eine Feier von den Spielern für die.
Cool.
Und die ganze Zeit war eigentlich nur irgendwie Programm.
Und hab nur Sektkorken knallen hören die ganze
Zeit. Wie gesagt, ein gebührender Abschied. Ich weiß gar nicht, also bei diesen ganzen Abschiedsdingern, da waren auf jeden Fall immer Kira und Isa. Ich glaube, Laura hat sich da dann doch noch ein bisschen im Turnier, also Kira und Isa waren ja dann ausgeschieden.
Ja.
Und Laura war ja noch im Turnier, deswegen ist sie da, glaube ich, also ich habe sie da nie gesehen bei diesen ganzen Veranstaltungen. Aber es wirkte auf jeden Fall so, ich habe mit Kira und Isa auf jeden Fall gesprochen, dass sie sehr, sehr aufgeräumt dann doch waren, ein bisschen überwältigt, dass sie welche Emotionalität kam. Aber total abgeklärt, so okay, ja, das ist schon alles hier ganz richtig so. Und mit Kira zusammen ist das ganz toll. Und mit Isa zusammen hier zu gehen, ist fantastisch. Und das Jahr jetzt lief ja auch echt gut mit den jungen Athletinnen. Das war ja ein cooles Projekt und jetzt haben sie es. Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob du diese Ab- oder diese Ehrungszeremonie von
mit Markus
mit Markus und Sarah, ehemals Goller, jetzt Niedrig gesehen hast, die fand ich auch sehr gelungen, tatsächlich. Also ich habe es nur an der Seite mitbekommen, weil wir uns alle auf dem Warm-Up-Court aufgewärmt haben, aber das fand ich ein sehr guter Rahmen auch.
Ja, total.
Vom Fallen Center Court.
Ja.
Da einmal die Medaillen und die Abgänge irgendwie zu ehren und Markus dann auch noch aus dem, oder Sarah dann und Markus aus dem Nähkästchen geplaudert, die da irgendwie beide auch schon mal standen und irgendwelche Titel gewonnen haben und dann auch, also das war echt, haben sie gut gemacht. DVV gut gemacht.
War eine runde Sache, ne? Also ich fand auch so, wie du sagst, dass Laura da auf den Veranstaltungen dann vielleicht bis Sonntag noch nicht so am Start ist. Die hätte sich, glaube ich, auch gerne nochmal die Krone aufgesetzt. Am Sonntag ist, glaube ich, auch mit dem, dass sie dann ins Finale gehen, das ist natürlich immer schön. Und dann willst du auch so ein Finale gewinnen. Ich glaube, diese Ambition, muss man ja ehrlicherweise sagen, hatten Kira und Isa dann auch an dem Wochenende nicht, ne? Also da hat Laura da schon dann anders investiert, ja auch einfach im Jahr vorher. Und es ist einfach schön, finde ich. Also ich habe mich sehr gefreut für Kira vor allem. Wir hatten jetzt nie großartigen Kontakt. Man kennt sich halt, wenn man die gleichen Turniere gespielt hat, aber dass sie da jetzt irgendwie einen Schlussstrich ziehen kann und dann auch der Druck irgendwo weg ist, dass man, wie geht's denn im Körper, was kannst du noch, was kannst du nicht, also dass das jetzt endlich mal durch ist. Und ich habe gesehen, dass sie dann direkt eine Woche später irgendwie als Handballtorfrau am Start war.
Na klar.
Für Borken oder sowas. Also sie scheint den nächsten Ball in die Hände gerollt bekommen zu haben und da ihre Talente weiter zu verfolgen. Also das ist einfach schön, und dass man das dann auch an so einem Punkt zu Ende bringen kann, das ist auch toll. Und Laura dreht ja noch eine Runde, ne? Also jetzt
Miami.
Queen of Utrecht, jetzt noch nach Miami durchstarten, so. Also da nochmal mit Rebecca, natürlich auch mit einer absoluten Legende. Klar, ja, du musst dir vorstellen, einfach 2016 spielst du Olympiafinale gegeneinander, bist eigentlich on top of the world irgendwie leistungsmäßig. Dann werden Laura dann das zweite Mal Mutter, Rebecca das erste Mal Mutter und Agatha, ne? Sorry.
Ja, Agatha. Ja,
Agatha das erste Mal Mutter und dann zurückkommen, eigentlich wieder in die Weltspitze zurückgespielt. Reicht nicht für Olympia, weil du da vorne die zwei anderen brasilianischen Teams hast, die einfach perfekt spielen oder gut spielen. Und das ist trotzdem ein geiles Team. Und Clash of Nations, oder wie haben sie es jetzt genannt? America against the rest of the world oder so. Also jetzt
war in Miami.
Ja,
oder in Utrecht.
In Utrecht war Mashup.
Ja, das fand ich auch übrigens. Also muss eigentlich die Zukunft von King of the Court sein.
Ja, ist super nice.
Das richtig ist so geil. Das kann die Benchmark werden, weil du es einfach sonst nie hast.
Ja.
Dass die Leute zusammenspielen, das war jetzt einfach schon mega cool. Also alles, was man, natürlich kann man es immer noch nicht gut angucken im Stream. Das ist einfach kein streamable Format, sondern ein Live-Format. Aber trotzdem war das schon ziemlich nice, und dann auch da die Highlights, die da produziert werden, das geht schon ab.
Ja.
Du meintest vorhin, das Frauenfeld fandst du interessanter fast als das Männerfeld. Jetzt gucke ich hier rein. Winner Runde 1. Es gab nur Siege aus den ersten 8. Also
für den Top gesetzt, ja.
Ja, ausschließlich in der ersten Runde. Nichts passiert. 2 Dreisatzspiele. Ansonsten gab es da immer die Favoritensiege, und das zieht sich fast bis zum Ende des Turniers durch. Mhm. Also es gewinnt eigentlich immer der Favorit. Der größte Upset und damit vielleicht auch sogar die größte Enttäuschung waren Belen Schulz gegen Beutel Klinke. Das war Seed 6 gegen Seed 13. Mhm. Ansonsten wird hier fast immer der obere Seed gewinnen.
Und bei Auenbrook Ferger gegen Klaassen Interwies.
Genau, das ist dann Seed 11 gegen Seed 14, so, das war auch ein Upset, und das war auch, also nominell auch natürlich so. Ja. Bei Beutelklinke, die waren ein bisschen zu weit hinten gesetzt, aber trotzdem werden sie halt hinter Anna und Sarah gesetzt. Und am Ende spielen im Finale 1 gegen 2 und im Spiel um Platz 3 3 gegen 4. Also das hat sich schon seedmäßig so
durchgespielt. Ja, aber das meine ich auch gar nicht mit, also vielleicht hatten wir dann einfach nur das, ich will da gar nicht so überkritisch klingen, aber das einfach so dieses Level, was man da erwarten konnte, vielleicht war das klarer und auch in der Breite stabiler. Also das im Damenfeld vielleicht auch dadurch bedingt, dass vorher halt nicht diese verletzungsbedingten Absagen und Ummeldungen dann passiert sind, sonst wäre es im Herrenfeld ja auch noch was anderes gewesen. Aber so man, so hat man manchmal das Gefühl, das ist also so ein, ja, so ein Reingemische irgendwie so, ne? Dass man nicht so richtig, dass man nicht richtig erwarten oder dass man keine richtigen Erwartungen eigentlich hat an das Turnier und dass man so denkt, so ja, boah, krass, die können schon irgendwie, wenn das dann zusammenläuft, aber mal schauen. Und wenn es dann nicht so ist, dann ist es nicht so. Also keiner hätte gemeckert, wenn Winterkirchner 1-2 gegangen wären. Hätte keiner gemeckert. Dann war so, ja, Interims-Team, klar können die beide individuell mehr reißen und mit einer Partnerschaft, wo es dann vielleicht ein bisschen gefestigter ist, das Ganze dann auch, dann sind die auch was, aber so geht man da erstmal ohne Erwartung ran. Ich finde, so bei den Damen hast du eigentlich schon von vornherein, dadurch, dass die Konstellation sehr fest waren, hast du auch sehr klare Erwartungshaltungen.
Ja.
Und dadurch entsteht irgendwie ja dieses diese Spannung dann auch, wer wird der Erwartungshaltung gerecht von außen, und das finde ich irgendwie dann auch interessant zu sehen, und das fand ich bei den Damen besser. Und dann natürlich die Storylines, ich meine, drei Leute da aufhören, die sehr verdiente Spielerinnen waren, dann aber auch so wie du sagst, Upset des Turniers, muss man drüber reden, das Team vom BCK, Bjørn Schulze, auf jeden Fall irgendwo hinten dran geblieben sind, hinter der Erwartung. Ne, letztes Jahr da so eine Performance hingelegt, dieses Jahr irgendwie gar nicht irgendwie in den Tritt gekommen. Weiß ich nicht genau, ich habe kein Spiel gesehen, da kannst du mehr zu sagen, aber
ja. War einfach nix. Die hatten die ganze Saison schon so eine, wirklich so ein Up and Down, haben ja zwei Turniere auch gewonnen.
Genau.
Und also nur einmal nicht das Halbfinale erreicht, glaube ich, oder
ja. Zweimal. Da kannst du ja nicht von Up and Down reden, das ist ja schon einfach sehr konstant.
Ja, aber dann, also die wo sie es nicht erreicht haben, da war es dann wirklich so eine No-Leistung quasi, kein konstantes Level, von dem man ausgeht, sondern dann da einfach drunter gefallen. Und das war jetzt genau da so, obwohl sie echt gut trainiert haben davor und sich gut vorbereitet haben. Und dann gab es schon im ersten Spiel Probleme gegen Oldenburg-Ferger, auf jeden Fall. Und haben es dann echt gerade im Sideout, also sie haben ja noch knappe Spiele gemacht, obwohl Sarahs Sideout-Quote, ich glaube, in dem Spiel gegen World Klinke war First Boy Sideout, nee, insgesamt Sideout, nee, First Boy Sideout müsste es gewesen sein, irgendwie 27%. Dann wird es natürlich schwierig, auch wenn du im Break irgendwas machst, da war einfach, hat vieles nicht funktioniert.
Okay.
Und dann hast du da so eine Anna daneben, die dann denkt, okay, jetzt muss ich helfen, oder das ist auch nicht richtig, und einfach 130% gibt. Und das ist natürlich risikoreich, ne? Es kann dann klappen, kann auch nicht klappen.
Ja.
Oder, ja, haben sie da noch Aufholjagd sogar gemacht. Und dann geht aber bei 19-20 geht dann der Aufschlag ins Netz und dann ist der Turnier vorbei.
Ja.
So ist das dann manchmal.
Wie ist das mit den Statistiken? Weißt du, wer die erhebt?
Die sind, glaube ich, extern. Also die haben dann, glaube ich, einen externen Dienstleister, der da vorm Stream sitzt.
Okay.
Die Infos stammen aus dem letzten Jahr, aber ich glaube, es sind einfach irgendwelche Polen, die quasi das als Dienstleistung betreiben.
Okay.
Die stimmen auch jetzt nicht immer so genau, aber so eine Sideout-Pool, also so Annahmequalität kannst du, glaube ich, bisschen außen vor lassen, weil das stimmt immer eigentlich nicht so richtig, weil wer weiß, wer das so bewertet. Aber so Quoten mit Punkten, das passt schon.
Okay. Spannend. Da habe ich mal interessiert, weil es ist natürlich cool, wenn man über First Ball Sideout redet und über Anna positiv Aufschläge. Ich finde immer auch dieses Verhältnis Ass zu Aufschlagfehlern zum Beispiel, finde ich immer interessant zu erklären, auch was man daraus dann lesen kann. So, aber ist nice, wenn man diese ganzen Zahlen hat, so, ne? Aber ich hatte jetzt noch nie jemanden gesehen, der da irgendwie aktiv sitzt und scoutet oder so außer
Raum. Nee, das ist außerhalb irgendwie dazu gebucht. Wenn ich noch auf jeden Fall irgendwie echt überzeugend fand und wo ich jetzt auch gespannt bin, wie es weitergeht, ist Lea Kunst.
Ja, fand ich auch
krass. Die ja mit Carla gespielt hat, die als Blockerin aufgetreten ist.
Ja.
Die auch mit Linda Bock in der Quali als Blockerin aufgetreten ist, wo sie dann noch meinte, okay, jetzt müsste ich vielleicht doch nochmal eine Woche hier dran arbeiten an meiner Blocktechnik. Und die sie, also auch eine ziemliche Wettkämpferin, und die sich da doch ziemlich souverän ins Halbfinale gespielt haben. Und die ja jetzt schon länger so ein bisschen neben dem System läuft. Keiner weiß so richtig, was mit ihr anzufangen ist. Hat jetzt mit ihr ja so diese Saison gespielt, ne? Aber die waren da auch so ja mit Tobi Rex und dann, als sie mit Leo Kötzinger gespielt hat, so leicht außen vor am Stützpunkt. Und das fände ich jetzt nochmal interessant, was da der DVV draus macht. ist 01er Jahrgang, ist glaube ich 1,86 groß und Abwehrspielerin.
Ja.
Hat sich da vielleicht nochmal präsentiert jetzt gerade in Timmendorf. Also das fand ich schon ziemlich gut. Immer wenn ich reingeguckt habe, dachte ich, oh wow, ey, auch sehr viel Energie einfach.
Ja, total.
Und Qualität auf dem Platz. Und dann mit Carla, die da auch nochmal, glaube ich, ganz froh war, dass sie es dann nochmal ins Halbfinale geschafft hat.
Ja.
Das hat mir gut gefallen, wie die beiden aufgetreten sind.
Ja, fand ich auch. Hat auch sowas, man hatte das Gefühl irgendwie, dass die Ebene stimmt, ne, auf der die beiden da versuchen, so die Spiele anzugehen und zu gewinnen. Und das, spannend zu sehen, ob Carla dann noch eine Saison ranhängt in so einem Projekt, eine junge Spielerin nochmal weiter mit zu pushen.
Ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Ich auch. Weil Carla jetzt ja auch schon mit Mary Schieder die EM gespielt hatte, ne, da ja auch ein bisschen Pech hatte, glaube ich, mit irgendwie Erkrankungen oder sowas. Irgendwie war da.
Ja, ich hatte das erzählt, ne? Also das hatte mir Stuli gesagt, dass Carla da eine ganz fiese Infektion irgendwie hatte und eigentlich die ganze Zeit nur im Bett lag und die deswegen auch das eine Spiel nicht angetreten sind. Ah. Und ja, also da echt Pech hatte mit Krankheit, stimmt, tritt schon ganz gut zu.
Und da ist Carla ja aber auch eine, die auch aufgrund ihrer Erfahrung und auch dem, wie sie abseits des Sports vernetzt ist, einfach eine, glaube ich, ja, eine so viel mitbringt, was jungen Sportlerinnen und auch Sportlern natürlich, die für die sie da mit Athleten Deutschland irgendwie dann arbeitet, dann weitergeben kann, gute Werte vermittelt und einen Überblick hat darüber, was gut laufen kann und was vielleicht problematisch ist. Und das ist ja eigentlich auch immer in so einer Partnerinnenschaft dann auch wichtig, ne, dass man irgendwie teilweise vielleicht auch mal mehr hat als nur den Sport, über den man sich austauschen kann, sondern auch ein paar andere Sachen.
Ja, also wäre auf jeden Fall cool, wenn Carla da erhalten bleibt. Und es wäre auch schade, wenn sie jetzt rauskommt, ja Leute, ich höre doch auch auf, und sie quasi keinen gebührenden Abschied bekommt, weil sie ja auch einfach viel für den Sport getan hat und eine Legende ist. Und das wäre schon nett. Aber wie gesagt, ich glaube, es war lange auch nicht klar. Also als wir in Paris waren, war es auf jeden Fall noch nicht klar, wie es weitergeht. Mhm. Und ich kann es mir aber gut vorstellen, dass da noch so eine Art Förderungsprojekt auch nochmal dabei ist.
Ist ja total cool auch, dass der dass das erkannt wird, ne, was das für die jungen Spieler und Spielerinnen heißt, mal mit einem mit Erfahrung auf dem Court zu stehen und wie man da dann so im Spiel coachen kann als älterer Spieler, Spielerin, so, das ist schon nice. Das hat man jetzt ja gesehen bei Isa und Kira, was sie da dann auch gemacht haben. Das ist total schön, wenn man die gestandenen Leute mitnehmen kann und in solche Projekte zumindest für ein Jahr noch mit einbinden kann, sei es um die Punkte weiterzugeben, sowas, ne? Also das ist einfach total wichtig. Das ist ein Polster, was sie aufgebaut hat. Selbst bei Leuten, die sich jetzt so Nina und Larry, also Klassen Interviews, die sich jetzt das siebte Mal für Timmendorf, für deutsche Meisterschaft qualifiziert haben. Das erste Mal war ich noch dabei, habe ich noch gespielt und die haben sich jetzt das siebte Mal qualifiziert. Wie krass so. Ja. Und die dann auch überlegen, so ja, Jahr für Jahr weitermachen und irgendwie so diese Punkte, die sind halt das, was man sich erarbeitet hat, was man sich gespielt hat im sportlichen Kontext. Natürlich ist der Wert ein anderer, also von einem selber, aber im sportlichen Kontext sind es halt diese Punkte und die einfach so von jetzt auf gleich einfach so, okay, nee, nächstes Jahr spiele ich nicht mehr, alles weg, so nach 10 Turnieren, ist irgendwie ein komisches Gefühl da und deswegen dann lieber doch irgendwie jemanden mitnehmen, wo man dann 2, 3 Turniere melden kann, die Person sonst vielleicht nicht spielen könnte, da Erfahrungen sammeln, mitnehmen und das ist schon cool. Ich glaube, Lena Ordens hat es ja auch mit ihrer Schwester zum Beispiel so gemacht, dass sie da so ein paar Turniere gemeldet hatten und gespielt haben. Und nur so werden wir, glaube ich, auch den Spitzensport in Deutschland auch wieder weiterbringen, wenn wir aus den Erfahrungen, die wir aus der Vergangenheit gemacht haben, auch wieder lernen.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten kann man auch erwähnen, ich fand, es sah sehr so aus, als hätten Sandra und Kim sich extrem gefreut über ihre Bronzemedaille. Also das fand ich irgendwie ganz cool zu sehen, jetzt bei den deutschen Meisterschaften.
Ja.
Irgendwie auch einfach dann nochmal eine Medaille dann zu gewinnen und dann zusammen. Also weiß jetzt nicht, ob das damit reingespielt hat, dass Sandra gegen Carla gespielt hat. Aber das fand ich einfach irgendwie bemerkenswert, dass sie dann doch sich so gefreut haben, obwohl natürlich wahrscheinlich der Anspruch war, irgendwie den deutschen Meistertitel mit nach Hause zu nehmen.
Ja.
Trotzdem dann die Medaille dann mit nach Hause zu nehmen, war trotzdem wohl ein Erfolg, einfach so aus dem Bild, was ich da hatte. Und Müller-Tillmann gewinnt dreimal in Folge den Titel, was auch einfach eine heftige Leistung ist. Also Svenja, 0-1, 23 Jahre alt.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn, tatsächlich. Ja, 23. Ich glaube, ja doch, klar, weiß ich. Svenja hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Hau weiß ab. Ich doch, dass sie, ja.
Dann kann ja einsteigen bei eurer Firma.
Ja, sicher. Mit allen, die an dem Tag Geburtstag haben.
Genau.
Ja. Wow. Nee, aber auch da einfach Glückwunsch, ne?
Ja, klar.
Dass sie das gemacht haben. Absolut verdient.
Überragend.
Ja, Timmendorf passé, nächstes Jahr wieder. Wir freuen uns. Wir haben ein Thema, hätten wir noch auf jeden Fall, und das sind die ganzen Medaillen, die Deutschland bei der Studierenden-WM gewonnen hat.
Also, ja.
Das war schon immer ein gutes Pflaster für die deutschen Teams, muss man sagen. Da haben auch immer wilde Konstellationen irgendwie zusammengespielt. Aber dass sie jetzt, also einfach mal zusammengefasst, Philipp Huster und Max Just gewinnen Gold, Annalena Grüne, Marie Schieder gewinnen Gold und Paula Schürholz und Janne Uhl gewinnen Bronze.
Ja.
Was für eine Story einfach.
Sie haben Medaillenregen.
Also ja, so also heißt es auch hier auf der DVV-Seite, Medaillenregen für Deutschland. Und auch einfach nochmal das Zitat vorzulegen von Anna Grüne: Wir haben das Ding einfach gewonnen, ohne Training oder sonstige Vorbereitung, später Anreise und einer großen Packung Jetlag, kann sich das Ergebnis auf jeden Fall sehen lassen. Also, Hammer.
Ich muss sagen, genau, also auf jeden Fall richtig cool. Ich hatte Mary auch geschrieben, weil ich zu der noch den am ehesten einen Draht hatte. Das ist richtig cool, es freut mich total für sie. Die investiert auch mega viel und zieht da richtig hart durch. Und dann ist so ein Turnier in Brasilien zu gewinnen auf jeden Fall auch immer eine Besonderheit. Ich glaube, die ja sogar gegen Brasilianerin im Finale, nee, gegen Amis im Finale, die Ladies. Und ich kann das Level jetzt ganz schlecht einschätzen, ne? Also da bin ich so ein bisschen.
Ich kenne die beiden auf jeden Fall nicht, gegen die sie da im Finale gespielt haben.
Ja.
Aber ja, so schlecht kann es auch nicht gewesen sein. Also es ist halt immer noch eine WM. Bei den Männern wird dann dagegen Pedrosa Campos und Bayo Bayo stehen da noch mit auf dem Podium. Also das Level auf jeden Fall ganz ordentlich.
Ja.
Und Just Huster gewinnt dann da.
Ja, richtig geil.
Und Janne und Paula, was ist das für eine Saison auch schon wieder?
Ja.
Bringen da auch Carla und Lea an den Rand der Niederlage in Timmendorf und gewinnen Turniere auf der deutschen Tour. Also was für ein, ja, auch an die einfach Glückwunsch zu der Saison. Da munkelt man nur auch, dass die zusammen nach Hamburg gehen.
Ach was.
Also Janne auf jeden Fall nach Hamburg geholt wird und Paula quasi als ihre Partnerin, Mentorin mitkommt. Und alles, wie gesagt, auch eine leichte Spekulation, aber so heißt es.
Krass, ja, bin ich auch gespannt.
Ja. So sieht's aus. Das war die B12er-Saison 2024 für
steht
uns.
Jetzt an.
King of the Court, Miami. King, Queen of the Court.
Ja.
Kommt irgendwann. Irgendwann kommt auch noch das Finale, glaube ich, ne? Von King Queen of the Court. Und die World Tour Saison geht auch ehrlich gesagt noch weiter. Also jetzt gerade läuft auch noch ein Future in Afrika.
Da ist Moritz Hausche, nicht Moritz Hausche, sondern Moritz Kamp.
Moritz Kamp, Kamp-Höppner haben, glaube ich, das Halbfinale erreicht.
Ja.
Schwamann Hauschild im Viertelfinale ausgeschieden. Kamp-Höppner im Halbfinale, die übrigens also gegen Belen Lehmann verloren haben dieses Jahr schon.
Okay. und spielt nicht Nates auch dort, ja, ne?
Ich glaube ja.
Nate spielt auch dort, ist Slowenien. Ja,
mit Jan.
Pogacarsnek. Pokersnek.
Ja, das läuft jetzt noch. Ich glaube, es sind auch noch ein paar World Tour Turniere tatsächlich. Also
es ist doch auch weiter. Tilo Backhaus ist auch gerade hier.
Tilo mit Martin Kaufer.
Mit Martin Kaufer auch im Viertelfinale oder sowas. Ja. Also auch richtig krass in irgendwo
überall
in China,
werden,
ne?
Punkte gesammelt. Ja, sind unterwegs.
Ja, lustig. Lustig zu sehen ist ja halt auch die Story von Ole Schwamann da, ne? Wie kommst du nach Timmendorf? Ja, ist klar, internationale Turniere spielen, die Punkte mit zusammen sammeln und dann geht's ab.
Ja.
Also.
Ja. Haben wir in der Pre-Timmendorf-Folge mit Paula und Manu auf jeden Fall ausreichend exerziert.
Ja.
Ich gucke jetzt hier gerade einmal nochmal
in den Kalender. Brasilien ist noch irgendwie auf dem Turnier,
also es kommt noch ein Elite 16 in einem Monat, also jetzt ist ein bisschen Pause.
Ja.
Also Futures gibt es wahrscheinlich die ganze Zeit, die werden ja hier nicht angezeigt so richtig. 16. bis 20. Oktober in Joao Pessoa, kennen wir ja schon.
Ja.
Dann 6. bis 10. November nochmal Brasilien, Rio, Elite 16. Dann 14. bis 17. November Haiku Challenge in China. Und dann 28. noch über Silvester in den Philippinen ein Challenge.
Okay.
Und darauf folgen dann, das haben sie einfach nur hier schlecht dargestellt. Ah nee, sorry, war falsch. 28. November bis 1. Dezember.
Okay.
Challenge. Und dann darauf folgen 4. bis 7. Dezember die Pro Tour Finals. So sieht's aus. Fuxi, ich danke dir für deine Zeit. Für deine Zeit dieses ganze Jahr.
Ja, easy. Hat auch Spaß gemacht. Easy. War lustig.
Ja, das macht aber immer Spaß. Ja. Es wird eine kleine Podcast-Pause geben jetzt bis Ende Oktober.
Oh, mit Ankündigung.
Ja, das stimmt auch gar nicht, was ich sagen wollte. Also bis Mitte Oktober, ja. Also in einem knappen Monat. vier Wochen. Vier Wochen.
Ich nehme dich beim Wort.
Und dann, da ja die Saison dann halbwegs vorbei ist, lässt sich das dann auch wieder mehr einrichten, ein paar mehr Interviewgäste zu haben, ein paar Partner, die mal aus den Erfahrungen erzählen. Natürlich versuche ich da möglichst auch die dieses Jahr diese großen Erfolge eingefahren haben, mal vors Mikro zu kriegen. Die haben jetzt etwas mehr Zeit vielleicht als jetzt im Sommer. Und dann, so sieht der Plan aus. Wird alles eingetütet jetzt noch. Wow.
Das klingt ja überragend. Das klingt ja so, als könnte man sich hier Gäste wünschen.
Klar, wen willst du hören? Gerne.
Oh.
Schick jemanden her. Ja.
Das war eher der Aufruf an.
So.
Ich bin.
Ja, gerne. Wenn ihr was unbedingt wollt, irgendwen, dann sagt Bescheid.
Viel interessiert.
So sieht's aus. Also, an alle, schöne Zeit jetzt noch. Ich glaube, jetzt ist auch. Die ganzen anderen Podcasts gehen jetzt auch wieder los. Die ganzen großen Podcasts starten jetzt wieder aus der Sommerpause. Habt ihr genug zu hören? Und dann hören wir uns wieder in ein paar Wochen. Und wir, Fuxi, hören uns auch irgendwann.
Wir hören uns eh. Auch rein.
Oh Mann, die Geschichte. Ciao, ciao.
Hau rein, ciao.